Herzlich willkommen zu unserem Podcast für echte Lebensheldinnen, die nach der Diagnose Brustkrebs wieder Ja zum Leben sagen wollen. Ich bin Silke.
Und ich bin Isabella. Und wir wollen dich auf deiner Heldinnenreise begleiten.
Wir möchten dir zeigen, wie du die Heldin in dir wieder entdecken kannst.
Deine wahre Schönheit und deine Lebensfreude stehen im Mittelpunkt.
Wir helfen dir, in deine Kraft und Stärke zu kommen und dich ganz neu zu entdecken.
Viel Spaß mit dem heutigen Thema für deine Heldinnenreise. Heute bei uns im Podcast zu Gast ist Christine Raab. Christine ist Ende 30 und lebt mit Mann und Hund in der Nähe von Frankfurt. Sie ist Body-, Soul- und Mind-Coach, Autorin, Bloggerin, YouTuberin und Podcasterin. Obendrein ist sie Yogalehrerin und praktiziert Energiearbeit. Sie hatte selbst 2014 Brustkrebs und ein daraus resultierendes Lymphödem. Christine, ist es wichtig, sich gut zu fühlen, glücklich zu sein und das Leben zu lieben. Sie mag Spaghetti mit Tomatensauce, Freiheit, etwas bewegen und Neues entdecken. Sie versucht immer das Beste aus allem zu machen und ihr Credo ist, das Leben ist schön. Herzlich willkommen, liebe Christine, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
Sehr, sehr gerne. Schön. Heute geht es bei uns um das Thema Yoga bei Brustkrebs. Du bist Yogalehrerin und hast sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Thema Brustkrebs und Yoga. Wie kam es eigentlich dazu, dass du das beides zusammengebracht hast?
Das hat sich eigentlich so ein bisschen zufällig entwickelt, weil ich zum Zeitpunkt der Diagnose war ich gerade 32 und war seit einem guten Jahr in einem ganz normalen Yogakurs, weil ich irgendwie überlegt hatte, ich würde gerne mehr Sport machen und so, ne, was könnte man machen? Ah ja gut, könntest ja Yoga machen. Und dann kam die Diagnose, dann kam die ganze Therapie und es hat einfach in dem Kurs vor Ort nicht mehr so gepasst, auch mit der Lehrerin. Ich hatte das Gefühl, im Nachhinein war die wahrscheinlich überfordert mit der Situation oder hatte vielleicht selber mal ein Thema, also da war irgendwie nicht so die Empathie da. Und als ich dann nach der ganzen Therapie wieder in einen anderen Yogakurs bin, war ich super frustriert. Es war einfach nur blöd, weil alle um mich rum so fit waren und es alle so gut konnten und ich halt durch die ganze Chemo und alles sozusagen total, also ich konnte gar nichts. Ja, ich war vorher super sportlich und da ging irgendwie gar nichts mehr und das hat mich halt mega frustriert. Und dann bin ich durch Zufall über die Lehrerin, wo ich dann war, eigentlich zur Yoga-Lehrer-Ausbildung gekommen, dass ich da die Ausbildung gemacht habe. Und dann hat sich das irgendwie in der Ausbildung so ein bisschen selber entwickelt, ja, dass ich eigentlich gar nicht unterrichten wollte. Ich habe von Anfang an gesagt, nö, ich mache das nur für mich und ich will gar nicht unterrichten, nein, nein, nein. Und dann hast du aber so verschiedene, ja, auch Lehrproben und Prüfungen. Und die erste war katastrophal, weil ich so aufgeregt war. Und bei der zweiten lief es dann so, wie von selber, es klingt so ein bisschen super abgespaced und klischeehaft, aber es war so dieses, okay, es ist irgendwie genau das, es läuft so von selber, es ist so einfach, es ist genau das, warum ich da bin sozusagen. Und so kam dann irgendwie das auch mit meiner Lehrerin im Gespräch, dass sie irgendwann so dachte, ja, man könnte das ja auch so für Krebspatienten anbieten und ich so, ja, den Gedanken hatte ich auch schon mal, also komm, lass uns das doch mal machen. Und so kam letztendlich das in dieser Kombination, ne, weil ich natürlich den Vorteil in Anführungsstrichen habe, dass ich selber weiß, wie es ist, dass ich selber auch wirklich das, ich sag mal, das ist ein Worst-Case-Szenario, ne, mit dem kompletten schulmedizinischen Programm, mit Chemotherapie und allem drum und dran gemacht habe und selber einfach die Erfahrung hatte, wie sehr das körperlich anstrengend ist und wie schwierig es dann auch sein kann, in einem regulären Kurs zu sein und wie frustrierend es für mich persönlich einfach war, das Gefühl zu haben, ich komme nicht mit und es ist alles zu anstrengend und zu viel und ich kann einfach nichts. Ja, also ich war dann auch echt ja, ganz viel frustriert und das wollte ich eben anders haben für andere.
Mhm, verstehe ich. Würdest du Brustkrebspatientinnen empfehlen, gleich während der Therapie schon anzufangen, sich mit Yoga auseinanderzusetzen?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Hatte ich ja nicht. Leider, weil es einfach bei mir nicht mit der Lehrerin, wie gesagt, dann geklappt hat. Und ich glaube, ich hätte auch eben keinen passenden Kurs in dem Sinn gefunden, weil dann einfach das ganze Thema war, ja, wie kann ich da morgens früh dort sein? Oder mir geht es auch unterschiedlich gut. Aber so vom Grundprinzip würde ich sagen, auf jeden Fall schon währenddessen anfangen, weil zum einen durch die körperlichen Übungen, also das, was die meisten ja unter Yoga verstehen, ist ja dieses, ich sage immer, Turnen auf der Matte. Das einfach wirklich hilft, fit zu bleiben, dran zu bleiben. Entweder wirklich in einem, in Einzelterminen, das kann man ja durchaus bei manchen Yoga-Lehrern machen, oder auch online. Ich habe ja auch einen speziellen Online-Kurs dann kreiert, der eben genau so aufbaut, dass man kleine Module hat, die immer nur so 20 Minuten sind, die man sich selber zusammenstellen kann. Also eher so, dass man für sich das einfach so machen kann, wie es passt, weil eine 90-Minuten-Praxis vielleicht einfach wirklich zu viel ist. Aber man schafft es dann einfach körperlich fit zu bleiben und irgendwie dran zu bleiben, so wie es eben im Rahmen der Möglichkeit geht. Aber letztendlich ist ja Yoga noch viel mehr wie immer nur dieses Rumgeturne. Es ist ja auch noch wirklich Meditation, es sind auch die gezielten Entspannungen, es ist vor allem auch viel wirklich so Mindset-Arbeit, also dieses ganze, ich sag mal, Gedankengulasch, ja. Man spricht im Yoga oft vom sogenannten Monkey Mind, also dass der Geist sozusagen wie ein Affe ist, der immer so wild hin und her springt. Und das, was wir machen wollen, ist, dass wir diesen Affen so ein bisschen beruhigen, dass der so ein bisschen ruhiger wird. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, der fast am allerwichtigsten in der Zeit ist, wenn die Gedanken anfangen so zu kreiseln, auch so in diese Angstgeschichte, diese Ängste und diese Sorgen, dass man dann einfach mit Yoga eine Möglichkeit hat, dem entgegenzuwirken. Sei es über das Körperliche, dass man wirklich ins körperliche Tun kommt, oder auch über Meditationen oder über Atemübungen oder was es eben sonst noch gibt. Das ist ja, Yoga letztendlich ist ja eine ganze Lebensphilosophie, mit der man sich dann auch beschäftigen kann, wenn man möchte. Und deswegen finde ich es auch wirklich vor allem während der Therapie super hilfreich, da schon einfach in dieses Verbinden mit sich selber gehen und bei sich sein und einfach sozusagen was an die Hand zu bekommen, um mit diesem ganzen Chaos besser umzugehen.
Würdest du auch jemandem empfehlen, der das noch nie gemacht hat, der noch nie mit Yoga in Berührung gekommen ist, auch direkt in der Therapie anzufangen? Also kann man das zusammenpacken oder ist das zu viel?
Das geht schon sehr gut. Die Frage ist einfach, wer ist dann Lehrerin? Also um es mal hier zu gendern, so richtig, bin ich noch nicht so geübt drin, aber es gibt halt verschiedene Yoga-Stile. Ne? Es gibt wirklich Sachen, die sind sehr ruhig, also Yin-Yoga, es werden die einzelnen Posen sehr lange gehalten, so wirklich 3, 4, 5 Minuten. Es gibt aber auch sehr kräftiges, eher so Power-Yoga, was dann auch sehr anstrengend ist, zum Beispiel Vinyasa oder Ashtanga ist da so ganz klassisch in die Richtung. Und da kommt es natürlich darauf an, an wen gerate ich, ne? Wie ist auch der Lehrer? Es gibt manche Lehrer, die sind sehr dogmatisch. Da ist es dann, ich sag mal, im Lehrbuch so, dass jetzt diese Position meinetwegen 5 Atemzüge gehalten wird. Und das kann einfach dann zu lang sein und zu anstrengend sein. Da kommt es einfach so ein bisschen drauf an, wer mich da durchführt. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, ist es auf jeden Fall gut. Mein Hauptding im Yoga ist eben immer dieses bei dir sein und in Verbindung mit dir gehen und einfach auf dich hören. Also das ist auch die Art, wie ich unterrichte, dass man bei sich ist. Und ich sage immer, nur weil ich jetzt sage, wir bleiben stehen und halten das und du für dich aber das Gefühl hast, es geht nicht mehr, dann du bist immer beste Lehrmeister für dich selber. Ne? Dann geh raus, dann mach die Pause. Und das ist es dann, was es für mich so wertvoll macht. Das Lernen auf sich und auf den Körper zu hören, das haben wir ja oft irgendwie gar nicht so drin. Das kriegen wir ja im Laufe des Lebens eigentlich eher wegtrainiert, ne? So schon als Kind an, so wenn Pause ist, geht es aufs Klo und wird gegessen und nicht in der anderen Zeit, ne? So in der Schule zum Beispiel. Also eigentlich ist ja das Leben oft so, dass wir davon weggehen, auf uns und unsere Bedürfnisse zu hören. Und so eine Krebserkrankung oder überhaupt große Erkrankungen oder irgendwelche Einschnitte, die wir im Leben haben, Krisen, die wir durchleben, haben ja oft so ein bisschen die Chance, dass man dadurch die Zeit überhaupt hat, zu gucken, was will ich eigentlich selber? Mhm. Und das kann man mit Yoga sehr gut rausfinden.
Du hast ja einen speziellen Yoga-Kurs für Frauen mit und nach Brustkrebs entwickelt. Das heißt, das wäre natürlich der erste Schritt anzufangen, den Kurs und die Verlinkung dazu packen wir natürlich in die Shownotes. Mhm. Und wenn jemand aber persönlich vor Ort einen Lehrer sucht, bedeutet das, oder eine Lehrerin, um beim Gendern zu bleiben, bedeutet das, man muss sich ein wenig umgucken und von Yogaschule zu Yogaschule wandern oder telefonieren und nachfragen, was da angeboten wird und ob jemand vielleicht mit Brustkrebs und die Folgen daraus schon mal Erfahrung gemacht hat. Ansonsten einfach bei dir im Online-Kurs anfangen, würde ich sagen, ne?
Genau, also der Online-Kurs ist wirklich so, dass man den einfach dann sich kaufen kann und dauerhaft auch benutzen kann und da die Videos drin hat. und auch nachfragen kann. Also das ist alles kein Ding. Wenn man aber wirklich lieber vor Ort sein möchte, dann ist es immer gut, erstmal so einen Schnuppertermin zu machen. Also ganz unabhängig, ob man jetzt Krebs hat oder nicht, ist es immer gut, egal zu welchem Lehrer man geht, mal zu schnuppern, um zu gucken, finde ich das gut, wie die Ansagen sind oder die Art und Weise. Also jeder macht es ein bisschen anders und es kann nicht jeder mit jedem. Das ist einfach so und es hat auch gar nichts speziell vielleicht mit Sympathie zu tun, sondern einfach mit einer Art und Weise, ob ich damit gut kann oder nicht. Also da einfach mal ausprobieren und im besten Fall eben vorher auch sagen, ja, dass man eben vielleicht gerade in der Krebstherapie ist, auch was das bedeutet. Ne? Es gibt ja auch manchmal, dann hat man einfach die Narben oder man hat ein Lymphödem, was bei mir auch der Fall ist. Und dann muss einfach derjenige, der unterrichtet, das auch wissen und dann auch entsprechend darauf eingehen können. Weil mit einer Narbe jetzt zum Beispiel im Brustbereich oder im Achselbereich ist es halt eher nicht so gut, permanent irgendwelche Stützhaltungen zu machen. Und das muss man einfach wissen, damit man darauf eingehen kann.
Hast du das Gefühl, dass es körperliche und geistige Veränderungen gibt, seit du Yoga machst? Und was sind diese Veränderungen, die du spürst oder vielleicht auch bei deinen Schülerinnen siehst?
Man merkt das auf jeden Fall. Also körperlich natürlich schon allein aus dem Grund, dass man mehr Kraft hat, dass man wirklich merkt, wie Muskulatur sich aufbaut. Das ist auch wirklich schön, wenn man Übungen hat, die man immer wieder macht. Ist ja bei jedem anderen Sport letztendlich, wenn man jetzt einfach mal das nur auf den Bewegungsaspekt reduzieren würde, auch so, dass man das dann merkt. Und da ist einfach so dieser direkte Effekt zu sehen. Aber eben auch gerade dieses, ja, ich sag mal, das Ganzheitliche. Und das hat wahrscheinlich auch wieder was damit zu tun, wie man unterrichtet. Aber ich finde es halt schon auch immer wichtig, dieses Reinspüren und einfach bei sich sein, auch wirklich die Atemübungen mit einzubauen, das sogenannte Pranayama oder eben verschiedene Meditationen in der Endentspannung zum Beispiel anzuleiten. Und das ist einfach das Schöne, wo man dann die Möglichkeit hat, auf sich zu hören. Denn viele haben ja auch bei Meditation zum Beispiel so ein falsches Bild im Kopf. Ja? Man denkt, Meditation heißt, ich setze mich jetzt hin und ich denke jetzt eine halbe Stunde an gar nichts. Und nach 2 Minuten stelle ich fest, Mensch, das klappt ja nicht, wie blöd, Meditation ist nichts für mich. Ja? Das ist ja so der Klassiker. Und es ist ja nicht so. Es gibt ja da ganz viele verschiedene Arten von Meditationen und ich empfehle dann immer erstmal körpernah anzufangen, wirklich über so Atem beobachten oder Bodyscan ist so ein Klassiker, wo man wirklich die Körperteile spürt, weil den Körper haben nun mal wir alle. Ja? Also wir haben alle einen Körper und wir atmen alle und das ist was, da können wir uns gut erstmal verbinden. Und dann über geführte Meditationen zu arbeiten. Egal, ob man jetzt sich was vorstellt, so ein bisschen fantasiereisemäßig mit Blumenwiese oder was weiß ich. Ne? Und dann ist es einfach so, dass eine Meditation uns letztendlich hilft, das ist so das, finde ich, das Wichtigste eigentlich, auf uns selber zu hören. Also Meditation erlaubt uns, unsere eigene innere Stimme zu hören, bevor der Verstand sich einschaltet. Ja, also wenn man nicht so Fragen gestellt bekommt wie, was will ich wirklich oder wofür schlägt mein Herz, was ist das, was mein Herz so richtig vor Freude hochspringen lässt, dann haben wir direkt einen Impuls und in der nächsten Sekunde sagt unser Verstand, ja, Moment, das kann ja so aber gar nicht sein. Ne? Und das ist einfach dann die Übungssache, da immer mehr auf diesen Impuls zu hören und das Vertrauen in sich selber zu kriegen und da eben auch für sich rauszufinden, was will ich eigentlich? Was sind eigentlich die Sachen, die mir wichtig sind? Und das ist natürlich wirklich sowohl während der Therapie als auch danach dann was einem immer mehr dabei hilft, eigentlich sich selber besser kennenzulernen. Und das sind, glaube ich, die Hauptveränderungen, die man dann damit macht. Und je nachdem, wie gesagt, wie der Unterricht auch ist, sollte es eigentlich das Ziel sein, das auch in den Alltag zu integrieren. Ja? Also zum Beispiel sowas wie, wenn wir jetzt mit Affirmationen arbeiten, mag ich immer gerne sowas wie, ich finde liebevolle Worte für mich und für andere, wo der Fokus so ein bisschen drauf gelenkt wird, dass wir, ja, wie sprechen wir eigentlich mit anderen? Und sprechen heißt auch immer denken, also was denke ich auch über andere? Und nicht nur immer über andere, sondern auch über mich. Ja? Wir haben alle so diese Automatismen zu sagen, ey, ich kann das nicht, ich bin zu doof dazu und warum habe ich das schon wieder so falsch gemacht und so. Also wir reden ganz viel so negativ mit uns selber. Und durch dieses Üben schaffen wir es im besten Fall immer mehr, das erstmal festzustellen. Ne? So, oh, ich bin so doof. Ja, hoppla, jetzt habe ich ja schon wieder über mich gesagt, ich bin so doof. Ist ja gar nicht so, war einfach nur, ich konnte das halt einfach nur nicht oder so. Und dann lernt man einfach im besten Fall, es immer mehr auch im Alltag wahrzunehmen und dann zu integrieren. Und ich sage immer gerne, es nützt nichts, jede Woche irgendwie in einen Yogakurs zu gehen und da schön auf der Matte rumzuturnen und irgendwie Kopfstand, Handstand, was weiß ich was zu können und sich wieder super Yogi zu fühlen. Und dann beim Nachhausegehen, beim Einkaufen auf dem Parkplatz dann den anderen Autofahrer hier anzuschreien. Ja, dann ist die Frage, was ist jetzt yogischer, ne? Dass ich da den Kopfstand kann oder dass ich es dann in dem Moment schaffe, wenn mir der den Parkplatz wegnimmt, das halbwegs gelassen sehen zu können. Ja, also
super Beispiel.
Wer ist jetzt der bessere Yogi?
Sehr gutes Beispiel. Ja, das, die innere Kritikerin nennen wir das bei Lebensheldin. Wenn die wieder zu Wort kommt, die manchmal mit uns umspringt, so würden wir niemals mit einer Freundin sprechen, aber mit uns selber sprechen wir manchmal wirklich sehr negativ und sehr kritisch und überkritisch, manchmal auch gar nicht gerechtfertigt. Liebe Christine, du hast ein Lymphödem, hast du gesagt. Im rechten Arm, glaube ich,
genau.
Oder?
Genau, ja.
Wenn du Übungen machst, gibt es Übungen, die du besonders empfehlen würdest, wenn jemand ein Lymphödem im Arm hat?
Ja. Also zum einen muss man ja erstmal wissen, was ist überhaupt so Lymphödem und wie funktioniert dieses ganze Lymphsystem? Das finde ich nämlich sehr spannend, weil es da ja, das ist ja noch gar nicht so, wird ja noch gar nicht so erforscht, ne? Da gibt es ja noch gar nicht so viel eigentlich dazu. Und jeder, der ein Lymphödem hat oder vielleicht deswegen auch schon mal in einer Therapie irgendwo Lymphdrainage oder so war, weiß, dass da oft auch mit Atmung angefangen wird. Also ganz oft gibt es dieses am Anfang erstmal tief in den Bauch atmen, dann wird da am Bauch so ein bisschen rumgedrückt sozusagen, um einfach das ganze System erstmal zu aktivieren. Und im Grunde kann man sich vorstellen, dass der Lymphfluss immer so mehr oder weniger zur Körpermitte hingeht, also grob so in die Bauchrichtung. Also um jetzt das mal sehr, sehr einfach zu formulieren. Und im Yoga geht es ja auch ganz viel um die Atmung. Das heißt, wir haben ganz viel diese tiefe Atmung. Und die tiefe Bauchatmung ist sogar was, was da sehr auch essentiell ist. Und zum Beispiel die Bauch-Brust-Atmung, also diese vollständige yogische Atmung, ist, so fange ich eigentlich fast alle Kurse an, weil es immer erstmal hilft, zu sich zu finden und bei sich zu sein. Und es ist auch was, was man sehr, sehr gut in den Alltag integrieren kann. Also die habe ich bestimmt schon mal auf YouTube oder im Podcast oder auf Instagram, also bestimmt schon mal überall auch irgendwie veröffentlicht und gezeigt. Die ist auch im Kurs übrigens drin. Von daher ist es so, dass dieses tiefe Atmen grundsätzlich immer erstmal gut ist, um den Lymphfluss zu aktivieren oder ins Fließen zu bringen. Also ganz, ganz unabhängig jetzt von Lymphödem oder nicht, das ist für alle sozusagen gut. Das heißt also, mit der tiefen Atmung ist es immer schon mal sehr gut, da auch diesen Lymphfluss so zu aktivieren. Und dann ist es auch so, dass die Lymphflüssigkeit besser abtransportiert wird, wenn die Muskulatur sozusagen was macht. Also durch diese Muskelkontraktion wird sozusagen die Lymphflüssigkeit immer so ein bisschen schubweise, so Stück für Stück vorangeschoben. Das heißt also, jede Art von Muskelanspannung und Entspannung ist hilfreich dabei, diese Lymphflüssigkeit durch den Körper zu bewegen. Und so gesehen ist erstmal jede Bewegung gut. Und dann kommt es einfach darauf an, wo ist auch das Lymphödem jetzt. In meinem Fall ist es ja im Arm oder ist ja bei vielen Brustkrebspatienten letztendlich so, dass durch diese OP im Achsel- oder Brustbereich dann hier im Oberkörper dieses Lymphödem einfach eher im Arm ist oder in Hand oder so. Und da hilft es einfach schon auch hier oben dann diese Bereiche, so ich sag mal Schulterblatt oder wie heißt es hier vorne, Schlüsselbein, also in dem Bereich das alles so ein bisschen zu aktivieren. Und von den Bewegungen her auch Bewegungen, die wirklich öffnen, also wo wir zum Beispiel die Arme zur Seite strecken und wirklich so einatmen nach hinten, die Schultern zusammenbringen, ausatmen nach vorne. Das Ganze gern auch mit, dass die Hände zusammengehen, dass wir so wie Fäuste machen. Also um hier wirklich so dieses Muskelanspannen und Entspannen mit reinbringen, in Kombination eben mit dieser Atmung. Und das ist einfach was, was sehr gut für das ganze Lymphsystem ist, für das Lymphödem ist. Wenn man eben dem hat, was bei mir der Fall ist, im besten Fall immer mit einem Kompressionsstrumpf als Unterstützung. Und da im Yoga ja letztendlich, das ist ja so das, was Yoga auch ein bisschen unterscheidet von irgendwelchen Bauch-Beine-Po-Gymnastik-Stunden, ja, dass da einfach ganz viel letztendlich auch mit der Atmung funktioniert und ein großer Fokus eigentlich auf die Atmung gelegt wird. Das heißt, die Bewegung folgt immer dem eigenen Atemfluss und nicht andersrum. Ist es sozusagen quasi immer dabei. Ja? Also dadurch, dass wir immer die Bewegung mit der Atmung haben, ist es immer fürs ganze Lymphsystem gut. Und dann gibt es eben auch spezielle Übungen, wo eben einzelne Bereiche mit angesprochen werden, wie das, was ich jetzt eben so versucht habe, irgendwie zu erklären.
Das hast du großartig erklärt.
Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man es da nicht sieht. Ne? So, wie kann man es genau erklären? Also das ist eben was, was dann natürlich im oberen Bereich für die Arme und so sehr gut ist. Und gibt eben auch andere Sachen. Da ist der Fokus jetzt nicht so auf den Bereich. Ne? Aber letztendlich ist jede Bewegung und immer das tiefe Atmen einfach gut.
Mhm. Gibt es noch andere Symptome, die möglicherweise durch Yoga gelindert werden können? Zum Beispiel Fatigue, die chronische Müdigkeit? Ja.
Also eigentlich kann man ganz pauschal sagen, dass alle Nebenwirkungen letztendlich dadurch irgendwie gelindert werden können. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Yoga so die Nonplusultra One-Fits-All-Lösung ist, ne? Sondern im Grunde auch sowas wie Spazierengehen an der frischen Luft oder Schwimmen ist ja auch gut, zum Beispiel für ein Lymphödem. Also das sind alles Dinge, die gut sind. Letztendlich ist jede Form von Bewegung gut. Jetzt speziell bei Fatigue ist natürlich das Problem, dass häufig auch so dieses, ich sag mal, Aufraffen schon das Problem ist, dass man einfach ja so schlagskaputt ist, dass man das Gefühl hat, gar nichts machen zu können. Da ist es natürlich jetzt von Vorteil, wenn man zum Beispiel zu Hause was machen kann, wie jetzt bei dem Online-Kurs, wo man sagen kann, ich mache es einfach jetzt so, wie es für mich passt. Und wenn ich nach 10 Minuten merke, geht nicht mehr, dann auch gut, ja. Aber man hat nicht dieses, es fehlen diese vielen Schritte, die man sonst machen muss. Ne? Ich muss mich anziehen, ich muss aus dem Haus gehen, ich muss irgendwo hinfahren, ich muss einen Parkplatz finden. Also alles, was uns manchmal so daran hindert, überhaupt erst den ersten Schritt zu tun, haben wir da ja nicht, ne? Weil man kann das im Grunde direkt am Handy oder Laptop oder Tablet also anmachen und los geht's. Und wie gesagt, gerade mit dem Ding, das zu machen, wie es dir gut tut, ist alles, was wir machen, gut. Also oft denkt man so, ich muss jetzt irgendwie diese Körperübungen machen, damit ich Yoga mache. Und da versuche ich immer das Verständnis zu ändern und zu sagen, ey, wenn du heute einfach dich nur hinlegst und jetzt 10 Minuten Entspannung von mir anhörst, ist es auch schon Yoga, ja, also Yoga ist da einfach so viel mehr und dann ist einfach das auch genau richtig und deswegen, also einfach wirklich so in kleinen Schritten was tun und das ist halt eben gerade bei Fatigue so, dass ich sag mal, der Trick irgendwie, ne, dass man diese kleinen Schritte macht und auch da haben wir ja wieder, wie du eben sagst, ne, die innere Kritikerin, uns nicht zu verurteilen, dass wir jetzt nicht hier die 90 Minuten Praxis durchgezogen haben, sondern zu sagen, hey, ich habe jetzt 5 Minuten die Atemübung gemacht, ole ole, ich klopfe immer auf die Schulter, ja, weil habe ich vielleicht schon mehr gemacht wie gestern, ne, und da ist auch so eine Typsache, für manche ist es hilfreich, sich so eine Art Checkliste zu machen, wo man dann jeden Tag ein Kästchen ausfüllen kann oder ne, um sich so vielleicht ein bisschen zu motivieren und jeden Tag was Kleines zu machen, aber wirklich in kleinen Schritten, so kleine Häppchen sozusagen das machen. Und was natürlich auch super ist, um jetzt bei den Nebenwirkungen oder bei irgendwelchen Schwierigkeiten zu bleiben, sind so Narbengeschichten, ne, dass Narben einfach geschmeidig und beweglich und irgendwie ja, dehnbar bleiben. Da gibt es natürlich auch viele Sachen im Yoga, verschiedene Übungen, die da einfach ja speziell auch für diese Körperregionen zu machen sind. Ne? Ich habe in einem Online-Kurs zum Beispiel ein eigenes Video nur zum Thema Narbendehnung im Brustbereich oder im Achselbereich, weil ich es halt selber kenne. Ja, also das ist einfach, ich kann es immer wieder nur sagen, das ist so der große Vorteil letztendlich. Ich hatte das, ne? Und das, auch da jetzt versuche ich es irgendwie so zu erklären, dass man es halbwegs verstehen kann. Es gibt diese Übung, wo man den einen Arm nach oben streckt und dann quasi nach hinten runterklappen lässt und mit dem anderen Arm von hinten, von unten die Hand greift. Also dass quasi hinter dem Rücken die zwei Hände sich greifen. Und das ist immer so mein Paradebeispiel. Das konnte ich nämlich nach der OP natürlich nicht. Also die Hände waren gefühlt kilometerweit entfernt, ja. Und dann gibt es eben auch Hilfsmittel, die man nutzen kann mit Gurten oder mit einem Bademantelgürtel oder so, um da einfach so ganz leicht diesen Achselbereich, wo meine Narbe eben relativ groß auch ist, so ganz langsam und weich zu machen und immer langsam weiter zu dehnen. Und heute kann ich die Hände wieder ganz locker hinterm Rücken verschränken. Also das ist auch sowas, wie du vorhin gefragt hast, ne? Man merkt da einfach dann diese Verbesserung durchs Üben. Ne? Und das ist was einfach für Narben sehr, sehr, sehr gut ist letztendlich, dass die einfach immer geschmeidig und in der Bewegung bleiben und dann nicht irgendwie auch innerlich letztendlich ja, noch mehr vernarben oder noch fester werden.
Verhärten und ja, genau. Einen dann auch in einer Schonposition verharren lassen, das ja vielleicht dann auch für den Rest des Körpers nochmal Auswirkungen auf die Statik und die Haltung hat und sich über die Jahre dann auch negativ auswirken kann.
Ja. Also ich bin ja auch jede Woche noch bei meiner Physiotherapeutin für Lymphdrainage und so, letztendlich auch dauerhaft wahrscheinlich. Und habe auch schon verschiedene Therapeuten da jetzt in diesen letzten Jahren gehabt, aber das ist immer witzig, A, wie begeistert die immer sind von dieser tiefen Bauchatmung, die man am Anfang macht bei der Lymphdrainage. Da sind die immer so, also die kennen niemanden, der das so lang kann wie ich, ne, mit dem Atmen. Und ich immer so, ja, ist doch easy, ist doch Yoga. Ne? Und aber auch so dieses, ja, die sagen eben das auch, dass man es merkt, dass ich eben Yoga so mache, auch anhand von wirklich diesen Narben und Beweglichkeiten und wie die Flexibilität ist. Also von daher ist es immer mal ganz cool für einen selber, da dann so ein bisschen das Lob von außen zu kriegen. Ne?
Ja, klar.
Genau.
Toll.
Ja.
Also ich fand das extrem interessant und sehr, sehr spannend. Ich hätte noch eine Bitte, wenn eine Frau, die unseren Podcast hört, gerade die Diagnose bekommen hat oder mitten in der Therapie steckt, was möchtest du dieser Frau auf den Weg mitgeben?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Ich sage es einfach mal so, sonst musst du es dann rauspiepen.
Alles
Aber
gut.
ich sage immer so, diese ganze Therapiezeit, das ist nicht die schönste Zeit. Also wenn man es ganz runterbricht, ist die ziemlich scheiße oft, ehrlich gesagt. Aber es geht vorbei. Also das ist wirklich dieses, man steckt so drin und gefühlt ist alles so weit weg. Und irgendwann macht man morgens die Augen auf und es ist einfach vorbei. Ja? Also ist die ganze Therapie, also diese akute Therapie irgendwie rum. Und man guckt zurück und denkt, krass, wie schnell das jetzt alles vorbeiging. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich so der Haupttipp irgendwie. Ja, ich meine, ich finde ja eh immer so, versuchen, das Beste aus allem zu machen. Das hast du ja am Anfang schon gesagt. Das ist wirklich auch was, wo
Genau.
ich denke, das hilft viel, weil wenn ich nur mich hinsetze und der Meinung bin, das ist alles so schlimm, dann wird es ja nicht besser. Ne? Also wirklich versuchen, egal wie blöd es ist, irgendwas Gutes draus zu machen. Das heißt nicht, dass immer alles nur rosa, Watte, wolkig, Einhornpupsig ist, sondern ne, es darf auch mal ein Tag sein, wo es einem blöd geht und man kann alles richtig schlecht finden und kann irgendwie heulen und depressiv sein und alles drum und dran, weil es ist so, ja, je
Es
nachdem, wie die
gehört dazu.
Therapie ist. Also ich hatte in der Chemozeit immer so Depressionstage und habe irgendwie alles irgendwie in Frage gestellt, ja. Aber ansonsten versuchen wirklich da das so zu machen, dass einem gut geht und im Zweifelsfall auch wirklich sich Hilfe holen, ne? Sei es jetzt wirklich mit so einem Kurs oder irgendwo in einem Coaching, in der Beratung, in der Psychoonkologie. Bei euch gibt es ja ganz viele tolle Angebote, die man da machen kann. Also wirklich, man muss es nicht alleine durchstehen. Und es gibt da ja heute wirklich auch gerade online, also durch dieses Online-Sein, eine ganz andere Möglichkeit, Kontakt und Nähe mit anderen zu haben, die das verstehen können, wie es einem geht. Denn jemand, der das nicht hatte und nicht betroffen ist, kann es einfach nie so nachvollziehen wie jemand, der selber das hatte. Es ist einfach so, ja. Und von daher,
Ja,
ja, muss man nicht
kommt zur
alleine durch.
Lebensheldin, kommt zu unserer Herzenszeit, zu unserem
Ja.
Sofa-Retreat. Wir sind eine Gruppe wunderbarer Frauen. Wir begleiten dich und ja, helfen, wo wir können und sind für alle Frauen da, die unsere Hilfe benötigen. Liebe Christine, das war ein außerordentlich toller Podcast, finde ich. Vielen Dank für die vielen Informationen, für
Danke.
deine Offenheit, deine Fröhlichkeit. Danke für dein Sein. Schön, dass du bei uns zu Gast warst und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.
Dankeschön,
Bis
das wünsche
bald.
ich dir natürlich auch.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat und du ganz viel für deine Heldinnenreise für dich mitnehmen konntest. Mehr Inspirationen bekommst du unter www.lebensheldin.de.
Wir freuen uns, wenn du uns bei Instagram @lebensheldin deine Gedanken zu dieser Folge mitteilst. Was war für dich besonders wichtig? Was möchtest du vielleicht jetzt in deinem Leben verändern? Und was hat dich berührt? Schreib uns das bitte in die Kommentare. Wir freuen uns riesig, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat.
Und hinterlass uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und hilf damit, dass der Podcast ganz schnell ganz viele Frauen erreicht und sie wieder in ihre Kraft bringt.
Schick uns gerne eine Nachricht, welche Themen du dir in diesem Podcast wünschst. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir.
Und bitte denk dran, du bist die Heldin deines Lebens.